Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Heute Morgen wollen wir uns mit dem Thema Bibel und Wissenschaft auseinandersetzen. Als Untertitel habe ich gesetzt: Die Forschung hat Verspätung. In einer Einleitung wollen wir uns ganz kurz auseinandersetzen mit der Frage, was ist denn Wissenschaft und was ist die Bibel? Darf man diese beiden Bereiche miteinander vergleichen? Sie sind zwar grundsätzlich verschieden und trotzdem ist ein Vergleich möglich. Wir wollen heute anhand von 35 Beispielen sehen, wie Dinge, die die Wissenschaft erst Jahrtausende später entdeckt hat, bereits in der Bibel klar zu finden sind. Die Wissenschaft kann man umschreiben als die menschliche Bemühung, die Natur systematisch zu beobachten und zu erforschen. Ihre Ergebnisse sind stets vorläufig und begrenzt, und weil es Menschenwerk ist, ist es auch stets mit Irrtum und Irrtumsfähigkeit behaftet. Die alten Römer haben ja gesagt, errare humanum est, irren ist menschlich, und das stellen wir tagtäglich fest. Von der Bibel her gesehen, gibt es effektiv einen kulturellen, göttlichen Auftrag zur Forschung. Also die Forschung ist nicht, wie manche denken, in sich etwas Rebellisches und Widergöttliches, überhaupt nicht. Im Psalm 111, Vers 2 lesen wir: Groß sind die Taten des Herrn. Sie werden erforscht von allen, die Freude an ihnen haben. Also es gibt einen biblisch begründeten Forschungsauftrag für den Menschen. So muss man Wissenschaft und Bibel nicht als Gegensätze sehen, aber als verschiedene Bereiche. Wissenschaft ist ein menschliches Werk. Die Bibel behauptet von sich selbst, dass sie Gottes Offenbarung ist. In 2. Timotheus 3, Vers 16, in der klassischen Inspirationsstelle, schreibt Paulus: Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Er betont nicht nur die Schrift, was im Judentum einfach das Alte Testament war, sondern alle Schrift, weil er bereits die neutestamentlichen Bücher mitrechnet. Die ganze Bibel, Ate und Ente, ist von Gott eingegeben. Das mit eingegeben übersetzte griechische Wort Theopneustos bedeutet von Gott gehaucht. Wenn wir sprechen, brauchen wir den Hauch, der durch unseren Atemkanal fließt. Und so können wir kommunizieren, sprechen. Wenn es hier heißt, die Schrift ist von Gott gehaucht, so will das sagen, die Bibel ist Gottes direkte Rede in schriftlich fixierter Form. Diese Aussage geht über 2. Petrus 1, 21 hinaus, wo gesagt wird, dass die Bibelschreiber inspiriert waren. Waren die Bibelschreiber inspiriert, so gäbe es immer noch die Möglichkeit zu denken, dass sie auch eigene menschliche, fehlerhafte Gedanken mit hineingenommen haben. Aber hier wird gesagt, das Endprodukt, das Geschriebene, die Schrift selbst, ist Gott gehaucht. Und so ist sie nach ihrer eigenen Aussage vollkommen und irrtumsfrei. Auch wenn sie über die Natur und die Geschichte spricht. Es gibt viele, die sagen, die Bibel kann man nicht mit Wissenschaft vergleichen, weil sie kein wissenschaftliches Buch ist. Sie ist kein wissenschaftliches Buch in dem Sinn, dass sie ein Unterrichtsbuch wäre, um uns das Thema Naturwissenschaft beizubringen. Nein, aber sie spricht sehr oft über naturwissenschaftliche Dinge und auch über die Geschichte. Und wenn sie dies tut, dann tut sie das nach ihren eigenen Aussagen in vollkommener und unfehlbarer Weise. Und insofern können wir also Wissenschaft und Bibel vergleichen. Und wir werden nun sehen an 35 Beispielen, wie die Bibel Jahrtausende im Voraus Dinge nennt, und zwar irrtumsfrei, die die Wissenschaft erst später in einem menschlichen Nachdenken der Natur entdecken konnte. Wir beginnen mit Astronomie und wollen im Folgenden verschiedenste wissenschaftliche Bereiche, und zwar naturwissenschaftliche Bereiche, anschauen. Es gäbe natürlich noch viele Beispiele, zum Beispiel aus Geschichte und Archäologie. Die habe ich heute bewusst ausgeklammert. Ich werde ein anderes Mal etwas Spezielles darüber machen, über Archäologie und Bibel. Astronomie. Erster Punkt. Die Bibel sagt, die Sterne sind unzählbar. Das schien im Widerspruch zur menschlichen Forschung während Jahrtausenden, denn von Auge sichtbar sind über unserem Gesichtsfeld 3000 Sterne. Also die nördliche Himmelshalbkugel ist mit 3000 Sternen bestückt. Die südliche, gingen wir nach Südafrika, zeigt nochmals 3000 Sterne auf. Zusammen 6000. Nun, die Bibel sagt in 1. Mose 15,5, und er, Gott, führte ihn, Abraham, hinaus und sprach, blicke doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also wird dein Same oder deine Nachkommenschaft sein. Galileo Galilei um 1610 konnte diese Zahl von 3000 Sternen erweitern mit seinem modernen Teleskop und er kam auf 30.000 Sterne. Das ist allerdings immer noch zählbar. Schönfeld 1862 kommt mit verbesserten Teleskopen auf die Zahl von 324.198 Sternen. Aber heute, im 20. Jahrhundert, mit den allerbesten Möglichkeiten, geht man durch statistische Berechnungen aus von der Größenordnung 10 hoch 25 Sterne. Das heißt, die Zahl 10 mit 25 Nullen dahinter. Das entspricht Jeremia 33, Vers 22. Wie das Heer des Himmels nicht gezählt werden kann. Und da müssen wir im 20. Jahrhundert sagen, jawohl, das stimmt. Aber früher hätte man von der reinen Beobachtung her das nicht einfach so unterschreiben können. Zweiter Punkt. Die Plejaden sind gebunden. Gott spricht zu dem leidenden Hiob in Kapitel 38 über die Wunder der Schöpfung. Und er stellt ihm ganz konkrete Fragen, die Gottes Schöpfungsherrlichkeit offenbaren. Hiob 38, Vers 31. Kannst du knüpfen das Gebinde des Siebengestirns oder lösen die Fesseln des Orion? Hier haben wir das Siebengestirn vor uns, die Plejaden. Und Gott sagt, kannst du sie zusammenbinden, zusammenknüpfen? Das Interessante ist nun, im Weltall bilden diese sieben Sterne tatsächlich eine Einheit. Und sie bewegen sich innerhalb des Kosmos alle in die genau gleiche Richtung. Das heißt, sie sind untereinander quasi verknüpft. Sie haben eine gemeinsame Bewegungsrichtung, als wären sie untereinander verbunden. Aber im gleichen Vers finden wir nun Punkt 3. Der Orion löst sich. Kannst du knüpfen das Gebinde des Siebengestirns oder lösen die Fesseln des Orion? Hier haben wir dieses ganz typische Sternbild des Orions mit diesem Gürtel in der Mitte. Diese Sterne sind im Weltall tatsächlich nicht irgendwie in einem Verbund. Sie erscheinen nur aus unserer irdischen Perspektive so, als wären sie nahe beieinander. Relativ nahe beieinander. Aber in Tat und Wahrheit bewegen sich die Sterne des Orions auseinander. Und Gott sagt, kannst du lösen die Fesseln des Orion? Also jede Frage ist genau entsprechend der Situation dieser Sternbilder im Kosmos. Wir gehen nun weiter zur Physik, und zwar zum Thema Kernspaltung. In 2. Petrus 3, Vers 10 schreibt der betagte Apostel Petrus aus der Todeszelle in Rom im Jahr 66 Folgendes. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Vers 12. Indem ihr erwartet und sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessentwegen die Himmel in Feuer geraten, aufgelöst werden und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Wovon spricht hier Petrus? Er schreibt hier über den Weltuntergang, ganz am Ende der Geschichte. Und da sagt er, die Elemente werden im Brand aufgelöst werden. Nun ist Folgendes interessant. Die alten Griechen hatten große Weise, die sprachen von den Grundelementen der Materie. Sie benutzten das Wort Atomon, wovon unser Wort Atom herkommt. Und sie sprachen also über Atome, aus die die ganze Materie aufgebaut sei. Aber das griechische Wort Atom von to Atomon bedeutet das Unteilbare. Das unteilbare Urkörperchen. Für sie waren also die Atome die Grundelemente der Natur, die nicht mehr weiter aufgelöst werden können. Nun, Petrus benutzt in seinem griechischen Text nicht das Wort Atomon, sondern Stoicheion. Stoicheion ist auch ein griechisches Wort, das auch grundlegende Elemente der Materie bezeichnet, aber es beinhaltet nicht den Gedanken, dass sie unteilbar wären. Wir kennen übrigens Stoicheion von Stoichiometrie in der Chemie. Also das ist die Lehre der Zusammensetzung der Atome. Er benutzt also dieses Wort, das einfach das grundlegende Element der Materie bezeichnet. In anderen Zusammenhängen kann Stoicheion auch bedeuten Buchstabe, als die grundlegende Einheit eines Schrifttextes. Ja? Aber Petrus sagt, die Elemente werden im Brand aufgelöst. Nicht nur die brennbaren Dinge, sondern Himmel und Erde, alle Dinge werden im Brand werden sie aufgelöst werden, und zwar werden die Elemente quasi aufgelöst. Das Wort Lyo bezeichnet eben auflösen, aufwickeln. Und interessant ist ja, wenn man vom heutigen Schalenmodell der Atome ausgeht, so kann man effektiv die Atome, wenn man eine Schale um die andere nimmt, auflösen, aufwickeln. Also Petrus spricht über die Kernspaltung vor 2000 Jahren, lange bevor die Forschung im 20. Jahrhundert überhaupt diesen Gedanken wagen konnte. Fünftens, Kernfusion. Man kann ja Energie aus der Materie gewinnen durch Kernspaltung, aber auch durch Kernverschmelzung, durch Kernfusion. Und Petrus spricht in seinem Text über beides. Vers 12, indem ihr erwartet und sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessentwegen die Himmel in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Für zerschmelzen braucht ihr das griechische Wort tekomai, schmelzen, zergehen. Und auch das ist eine Entdeckung erst im 20. Jahrhundert, dass es überhaupt möglich ist, Kernverschmelzung Atomkerne miteinander zu verschmelzen. Und wie wir heute auch wissen, das ist die Form der Energiegewinnung in der Sonne. Und unzählige Sterne arbeiten auch mit dem Prinzip der Kernfusion. Beides wird hier erwähnt. Elemente auflösen, Elemente zerschmelzen. Sechster Punkt. Lichtbewegung. Bis ins 17. Jahrhundert war man der Ansicht allgemein, dass das Licht keine Bewegung kennt. Sondern wenn das Licht erscheint, ist es einfach da. Aber in diesem großartigen Kapitel Hiob 38 stellt Gott Hiob auch die Frage in Vers 24, welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Nun, es war Sir Isaac Newton, 1643 bis 1727, der als erster über die Bewegung des Lichts sprach. Er entwickelte die sogenannte Teilchentheorie. Das Licht bestehe also aus kleinen Teilchen, aus Photonen, die sich eben in der Zeit über den Raum, im Raum ausbreiten. Christian Huygens, ein Holländer, 1629 bis 1695, entwickelte die widersprechende Theorie, die sogenannte Wellentheorie. Heute betrachtet man beide als richtig, obwohl sie sich gegenseitig widersprechen. Jede beschreibt einfach einen Aspekt der Realität des Lichts, von der wir sagen müssen, wir verstehen nicht, was Licht in sich selbst ist. Aber die Wellentheorie, auch sie beschreibt das Licht als etwas in Bewegung. Und später, noch später als Christian Huygens, wurde dann die Lichtgeschwindigkeit zum ersten Mal gemessen auf ca. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Aber bedenken wir das Buch Hiob. Die Geschichte Hiobs spielt sich ab vor über 4000 Jahren. Und nach der jüdischen Überlieferung hat Moses um 1500 vor Christus das Buch Hiob verfasst in der endgültigen Form. Jetzt verlassen wir Astronomie und Physik und gehen zu den Geowissenschaften. Das ist ein Oberbegriff für verschiedene Wissenschaftsbereiche, die sich mit der Erde, mit dem Erdinnern, mit der Atmosphäre, mit den Ozeanen und so weiter beschäftigen. Siebter Punkt, die Erde aufgehängt über dem Nichts. Wir gehen wieder zu diesem alten Buch Hiob. 26,7, dort heißt es, er, Gott, hängt die Erde auf über dem Nichts. Im deutlichen Widerspruch zur Ansicht der Alten. Die alten Chinesen glaubten, dass die Erde ein quadratisches Ding sei. Die Ägypter hingegen glaubten an eine rechteckige Erde. Die Babylonier betrachteten die Erde als eine Scheibe, als ein schwimmendes Boot. Und die alten Hindus beschrieben die Erde als Scheibe, getragen von Elefanten, die wiederum auf einer Schildkröte im Ozean stehen. Erst Kopernikus, 1553, ein Wissenschaftler, angespornt durch die Entdeckungen der Reformation. Die Reformation hat die Forschung sehr gefördert, eben in dem Sinn von Psalm 111, wie wir am Anfang gelesen haben. Die Taten Gottes werden erforscht von allen denen, die Freude daran haben. Kopernikus 1553 beweist, dass die Erde frei im All hängt. Und Sir Isaac Newton, auch wieder ein typischer Reformationswissenschaftler, 1642 bis 1727, entdeckt das Gravitationsgesetz, das uns nun verdeutlicht, wie die Erde aufgehängt ist. Nämlich durch die Gravitation der Sonne ist sie aufgehängt, frei im All. Also nichts von einem primitiven Weltbild, wie das oft ausgehend von den Babyloniern in die Bibel hinein projiziert worden ist, dort aber selber nicht zu finden ist. Achter Punkt, die Erdkugel. In Jesaja 40, 22 lesen wir, er, Gott, er ist es, der da thront über dem Gewölbe der Erde. Christoph Kolumbus wollte 1492 mit einer Weltumsegelung die Kugelgestalt der Erde beweisen. Ihm war es allerdings versagt, diese totale Weltumsegelung auch durchzuführen. Die erste Weltumsegelung gelang dann Fernando Magellan, 1480 bis 1521. Es mag sein, dass in Ihrer Bibel hier übersetzt ist, der thront über dem Kreis der Erde. Ich habe hier Gewölbe. Nun, wir müssen diesem Wort nachgehen. Es ist das hebräische Wort Chuk. In Hiob 22, Vers 14 wird das Himmelsgewölbe, das dem Beobachter ja als solches erscheint, mit diesem Wort Chuk bezeichnet. Und er durchwandelt das Gewölbe des Himmels. In der modernen Astronomie spricht man ja von dem Himmelsgewölbe. Das heißt, die Sterne werden der Einfachheit halber für die Beobachtung hier gesehen als Lichtkörper an dem Himmelsgewölbe. Und man nimmt eben beides zusammen, das, was man sieht von der nördlichen Erdkugel aus, das, was man sieht von der südlichen aus. Und so hat man den Begriff der Himmelskugel. Niemand glaubt, dass das eine Kugel ist, aber so erscheint sie dem Beobachter. Und darum spricht man auch heute noch so. Und die Bibel spricht auch so, wie man das sehen kann. Aber wichtig ist für mich, das Wort Chuk bezeichnet nicht einen flachen Kreis, sondern bezeichnet hier die Erscheinung des Himmelsgewölbes. In Sprüche 8, Vers 27 heißt es von dem Schöpfer, als er die Himmel feststellte, war ich da, ich die Weisheit. Als er ein Gewölbe, hebräisch Chuk, abmaß über der Fläche der Meerestiefe. Man kann ja bei der Beobachtung der Meeresoberfläche kann man den Ansatz zu einem Gewölbe ja sehen, als menschlicher Beobachter hier auf Erden. Übrigens war das der Beweis für die alten Griechen, für diese alten Griechen, die an die Kugelgestalt der Erde bereits glaubten in der Antike. Die gehen also aus von diesem Kreisbogen über der Meeresoberfläche. Und nun im Buch der Sprüche aus dem 10. Jahrhundert wird bereits über dieses Gewölbe, über der Fläche der Meerestiefe gesprochen. Nun, diese zwei Stellen machen deutlich, dass Chuk eben etwas Sphärisches, etwas Gewölbtes, etwas Kugelhaftes bezeichnet. Und schauen wir mal in den Schöpfungsbericht hinein. Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Nun, die Erde wird hier gesehen, in den ersten zwei Versen, als völlig bedeckt von Wasser. Es gibt also hier kein Festland. Ein Festland, das ja die Alten betrachteten als Scheibe auf dem Urozean und die man als Erde bezeichnete. Aber hier wird bereits das Erde genannt, was völlig von Wasser bedeckt ist. Erst am dritten Schöpfungstag erscheint das Festland, in Vers 9. Und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort, und es werde sichtbar das Trockene. Und es ward also, und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Der hebräische Ausdruck für das Trockene ist Yabasha. Das ist auch im modernen Hebräischen ist das der normale Ausdruck für das Festland. Ab dem dritten Schöpfungstag wird das Festland, Yabasha, wird Eretz, Erde genannt. Aber wir sehen, im gleichen Kapitel hat das Wort Eretz Bezug auf das Festland und vorher auf die Erde, die nur von Wasser bedeckt ist. Also überhaupt nicht die Ansicht von einer Scheibe. Denn bevor das Festland da ist, wird schon über Erde gesprochen. Erde im weiten Sinn, die Erdkugel, und dann das Festland, auch wieder Erde, Yabasha, das Trockene. Neuntens, das Erdinnere. In 1. Samuel 2, Vers 8 betet Hanna: Denn die Stützen der Erde gehören dem Herrn, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Das Wort Stütze hier im Hebräischen ist das Wort Mazuk. Das bedeutet Gusswerk, also etwas, das durch Zerschmelzen entstanden ist. Oder es kann auch Säule bedeuten. Mazuk kommt von dem hebräischen Verbum Zug, gießen. Also, die Stützen der Erde gehören dem Herrn, auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Das Wort Erdkreis hat wieder im Deutschen so den Nebensinn von vielleicht einer Scheibe, aber das ist im Hebräischen überhaupt nicht enthalten. Das Wort Erdkreis ist auf Hebräisch Tevel und bezeichnet einfach der bewohnte Teil des Festlandes. Nun, die Erforschung des Erdinneren hat deutlich gemacht, dass wir also zu oberst die Erdkruste haben und die Sedimentschichten. Das, was wir äußerlich so sehen können. Aber dann gibt es verschiedene innere Bereiche, wie den Mantel und schließlich den äußeren und inneren Kern. Wobei man festgestellt hat, über Messungen bei Erdbeben, dass der äußere Kern offensichtlich in flüssigem Zustand sein muss, geschmolzen. Also das sind effektiv die Stützen, auf denen die Erdkruste, worauf die Menschen wohnen, der bewohnte Teil der Erde, eben abgestützt sind. Aber es hat nichts zu tun, dass die Bibel irgendwie von einer Scheibe mit Säulchen, die tragen würden, sprechen würde, sondern das Wort Stützen ist eigentlich eine sehr schöne Beschreibung der Funktion des Mantels und des Erdkerns. Im Psalm 75,3 heißt es: Zerschmolzen sind die Erde und alle ihre Bewohner. Ich habe ihre Stützen festgestellt. Hiob 9, Vers 6, der die Erde aufbeben macht von ihrer Stätte und ihre Stützen erzittern. Hier haben wir ein anderes Wort, nicht Mazuk, sondern im Hebräischen Amud. Amud bedeutet gestelltes, Stützpunkt, Gestell, Podium, Säule. Es hat eine sehr breite ein breites Bedeutungsfeld. Es kommt von dem hebräischen Verb amad, stehen, treten. Und so beschreiben auch hier wieder diese Ausdrücke, Amud in diesen zwei Stellen, wunderbar das Erdinnere, das eben die Stütze ist der Erdkruste, auf der die Menschen wohnen. Und wenn in Hiob 9, Vers 6 eben über Erdbeben gesprochen wird, so ist es eben eine Tatsache, dass das Erdinnere sehr stark betroffen ist, wenn es um Erdbeben geht, denn von dort aus kommt diese ganze Erschütterung. Zehnter Punkt, Kontinentalverschiebung. Wenn man die Kontinente so anschaut auf der Weltkarte, erscheint einem doch sehr deutlich, dass Südamerika irgendwie hineinpassen würde nach Westafrika, die gesamte westafrikanische Küste. Nordamerika ließe sich gut zusammenfügen mit Europa. Nun, diese Idee, dass die Kontinente im Laufe der Zeit auseinandergedriftet sind, geht zurück auf Alfred Lothar Wegener, 1880 bis 1930. 1912 veröffentlichte er seine Idee, dass die Kontinente sich einmal verschoben haben. Seine Idee wurde aber nicht akzeptiert allgemein. Aber nach 1960 konnte sie bestätigt werden, und zwar durch die Ozeanographie, also durch die Erforschung des Ozeanbodens. Weil da sieht man noch viel, viel mehr Spuren, als was wir so von der Weltkarte ableiten könnten. Zum Beispiel im Indischen Ozean sieht man noch die Schleifspuren der Auffaltung des Himalaya. Nordindien, Nepal. Und so konnte das durch die Spuren am Meeresboden konnte diese Theorie nun bestätigt werden. Möglicherweise hatte Wegener diese Idee von seinem Vater, der Prediger war. Und wir lesen in Genesis 10, Vers 25 über die nachsintflutliche Zeit: Und dem Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg. Und das bedeutet auf Hebräisch Zerteilung. Denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Und da haben wir das hebräische Wort Palak von Peleg. Und der Name seines Bruders war Joktan. Also die Bibel spricht über eine Zerteilung der Erde. Interessant ist, das Wort Peleg an anderen Orten in der Bibel bedeutet das Wasserbach. Zum Beispiel im Psalm 1, der Gerechte, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Shatul al Palgei Mayim. Peleg bedeutet also Trennung von Erde durch Wasser. Und das ist genau das, was geschehen ist in der Kontinentalverschiebung. Natürlich, in der klassischen Geologie geht man von einem ganz anderen Zeitverständnis aus als in der Bibel, aber das ist bereits ein Bereich der Philosophie. Aber die reine Tatsache einer Kontinentalverschiebung, das wird in der Bibel tatsächlich festgehalten. Elftens, Gebirgsauffaltung. Psalm 104, Vers 8. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt. Was wir hier beschrieben finden, entspricht genau der modernen Theorie der Plattentektonik seit dem 19. Jahrhundert. In der früheren Zeit hat man die Gebirgsentstehung hauptsächlich in Verbindung mit Vulkanen gesehen, aber nicht mit Platten, Erdplatten, die beweglich sind und die aufeinander stoßen und dadurch eben zu Gebirgsauffaltung führen. Aber heute kann man diese Spuren ja wunderbar nachweisen. Und in der Tektonik wird ein Untergebiet der Geologie, werden die erdinneren Kräfte untersucht, die Strukturformen der Erdkruste hervorgebracht haben. Und was wir in der Bibel schon längst beschrieben finden, ist also nicht die Ansicht über Bergentstehung im Altertum oder bis ins 18. Jahrhundert, sondern entspricht genau dem, was man in der modernen Forschung heute festhält. Auch hier ist zu sagen, der zeitliche Rahmen der klassischen Geologie heute ist etwas ganz anderes, als was die Bibel zeigt. Hier geht es um nachsintflutliche, katastrophische Ereignisse von Auffaltung. Aber bereits wieder im Zeitrahmen, da spielen philosophische, naturphilosophische Voraussetzungen eine ganz wesentliche Rolle. Ohne diese Voraussetzungen könnte man keine Datierungsmethoden verwenden. Man muss zuerst die Voraussetzungen glauben und dann kann man mit den Datierungsmethoden arbeiten. Das ist wichtig. Lassen wir das auf der Seite, das ist nicht das Thema von heute. Das haben wir anderswo schon behandelt. Aber es zeigt also ganz deutlich, das, was wirklich zu sehen ist, die Spuren, die werden in der Bibel so erklärt. Wir kommen zu zwölftens. Die Ausdehnung der Atmosphäre. Im Schöpfungsbericht lesen wir im Zusammenhang mit dem zweiten Tag, 1. Mose 1, Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es ward also. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Die älteren Übersetzungen übersetzen Ausdehnung mit Wölbung oder Gewölbe. Es werde ein Gewölbe inmitten der Wasser. Nun, das hebräische Wort Rakia hat überhaupt nichts in sich, das mit Wölbung oder Gewölbe etwas zu tun hätte. Es steckt auch nicht der Gedanke einer metallenen Platte drin, wie manche behauptet haben. Das ist philologisch, also sprachwissenschaftlich, absolut nicht akzeptabel. Rakia kommt von einem Verb raka und bedeutet ausbreiten, dünn schlagen. Rakia meint etwas, das weit ausgebreitet ist und hauchdünn ist. Nun, die moderne Erforschung der Atmosphäre über die verschiedenen Bereiche wie die Troposphäre, Stratosphäre und so weiter hinaus hat deutlich gemacht, dass das Wort Rakia genau korrekt beschreibt, was die Erde so als hauchdünne und über viele Kilometer hinweg ausgedehnte Luft eben umgibt. Es ist so, die älteste Bibelübersetzung, die Septuaginta, um 300 vor Christus, die hat das Wort Rakia bereits übersetzt mit Stereoma. Und das bedeutet etwas, das hat in sich den Gedanken von etwas Hartem, etwas Festem, das die Erde umgibt. Und darum wurde das Käseglockenweltbild in die Bibel projiziert. Und auch später in der lateinischen Übersetzung, die sich eben auf die griechische Übersetzung abstützte, die Vulgata um 400 nach Christus, die hat das Wort dann übersetzt mit Firmamentum. Da steckt das Wort Firm drin, fest, die Feste. Aber das steckt also nicht im hebräischen Wort drin. So muss man also sagen, die ganze Sache mit dem Käseglockenweltbild ist entstanden durch die Fehlübersetzung der Septuaginta um 300 vor Christus und dann die spätere Fehlübersetzung von Firmamentum in der lateinischen. Gehen wir aber zurück aufs hebräische Original, so sind diese Gedanken gar nicht drin. Rakia meint die dünn, weit ausgedehnte Atmosphäre. Gott nennt sie hier Himmel, Shamayim. Und Gott nannte die Ausdehnung Rakia Himmel. Nun haben wir hier auch wieder das Wort Himmel in zwei Bedeutungen. Im allerersten Vers bezeichnete es ja den Kosmos. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und im gleichen Text wird plötzlich Himmel in einem eingeschränkteren Sinn verwendet für die Lufthülle. Das, was wir sehen als blauen Himmel. Genau wie wir gesehen haben beim Wort Erde. Zuerst ist mit Erde das Gesamte gemeint, das von Wasser völlig bedeckte. Und erst später wird eingeschränkt das Festland Erde genannt. 13. Punkt. Das Gewicht der Luft. Torricelli, Evangelista Torricelli, 1608 bis 1647, ein italienischer Mathematiker und Physiker, war der Erfinder des Barometers. Im Jahr 1643 bewies Torricelli, dass die Luft tatsächlich ein Gewicht besitzt. Denn die wissenschaftliche Welt und auch der Alltagsmensch waren der Überzeugung in der Zeit davor, dass Luft in dem Sinn ein Nichts ist, dass es gar kein Gewicht hat. aber in dem alten Buch Hiob wieder. 28, Vers 25 heißt es von Gott anlässlich der Schöpfung, als er dem Winde ein Gewicht bestimmte. Auch hier sehen wir, wie die Wissenschaft Jahrtausende Verspätung hatte. Die Luft hat tatsächlich ein Gewicht und der Quecksilberbarometer ist der deutliche Beweis dafür. Für den Druck der Luft, der entsteht durch das Gewicht der Luft. 14. Der Wasserkreislauf. In Prediger 1, Vers 7 schreibt der weise König Salomo im 10. Jahrhundert vor Christus, alle Flüsse gehen in das Meer. Und das Meer wird nicht voll. Ist ja eigenartig, warum wird es nicht voll? An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Natürlich, das Wasser aus den Meeren wird verdunstet, Wolkenbildung, die Wolken regen sich wieder aus über dem Festland, das Regenwasser geht in die Flüsse und geht wieder an den gleichen Ort zurück. Ein steter Kreislauf. Es waren dies Pierre Perrault und Edmond Mariotte im 17. Jahrhundert, die als erste diesen Wasserkreislauf entdeckt haben. Edmund Halley, von ihm kommt der Name des Halley-Kometen, 1656 bis 1742, wies nach, dass Niederschlag und Verdunstung sich die Waage halten im weltweiten Ökosystem. In Prediger 11, Vers 3 lesen wir über die Kondensation der Wolken. Wenn die Wolken voll Regen sind, so entleeren sie sich auf die Erde. Das gehört mit zu diesem Wasserkreislauf, damit die Flüsse eben immer wieder dorthin gehen können, wo sie hingehen. Im Psalm 135, Vers 7 heißt es, von Gott, der Dünste aufsteigen lässt. Das ist die Verdunstung des Wassers, auch im Meer. Hiob 36, Vers 27, denn er zieht Wassertropfen herauf. Von dem Dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen, den die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Das ist genau das Kondensationsprinzip. Wasserdampf kühlt sich beim Aufsteigen ab, kondensiert zu kleinen Tropfen und bildet Wolken. Wenn die Luftfeuchtigkeit gesättigt ist, fällt Niederschlag aus diesen Wolken und hält so den Wasserkreislauf in Gang. Nahezu das ganze auf der Erde vorhandene Wasser hat diesen Kreislauf schon unzählige Male durchlaufen, denkt man. Wir kommen gleich zur Pause und wollen noch 15. den Windkreislauf unter die Lupe nehmen. Wieder im gleichen Kapitel sagt König Salomo, Prediger 1, Vers 6, der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. George Hadley, 1685 bis 1768, entdeckte das Windzirkulationssystem zwischen dem Äquator und dem 30. Breitengrad. Also am Äquator steigt die Luft auf, wird erwärmt, sie kommt wieder in die nördliche Region, sinkt wieder ab, wird wieder zum Äquator zurückgeführt. Diesen Windkreislauf bezeichnet man als Hadley-Zelle. Und dieses Windkreislauf ist noch weiter ausgebaut, eigentlich bis zum Nordpol. Und im Spiegelbild dazu vom Äquator in Richtung Südpol. Also über die ganze Erde hinweg gibt es ein solches Windkreislauf, wie das der König Salomo beschreibt. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er und zu seinen Windungen kehrt der Wind zurück. Und erst nach Jahrtausenden hat man auch dies entdeckt. Wir kommen jetzt zu 16. Meeresströmungen. Matthew Fontaine Maury, 1806 bis 1873, entdeckte aufgrund von Jesaja 43, Vers 16, dass es in den Ozeanen ein zirkulierendes System gibt. Er ist hier in Europa nicht so bekannt, aber in den USA gilt er als der Vater der modernen Ozeanographie, also Wissenschaft der Ozeane. Er war ein gläubiger Mann und Jesaja 43, Vers 16 hat ihm die Idee gegeben, nach den Strömen im Meer zu suchen. So spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meere und einen Pfad in mächtigen Wassern. Psalm 8, Vers 8. Und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchwandert. Also irgendwie muss es bestimmte Straßen, Wege geben in den Ozeanen. Und tatsächlich, die Entdeckung der Golfströme hat gezeigt, dass es weltweit ein gewaltiges Stromsystem gibt, das von ganz entscheidender Bedeutung ist für das Leben im Meer und eben auch für uns Menschen. Und nebst den Golfströmen gibt es auch Ströme, die noch tiefer gehen. Also ein wunderbares System, aber das in der Bibel bereits so angedeutet war und der Wissenschaft nach Jahrtausenden den Schlüssel gab, in diese Richtung zu forschen und es auch zu entdecken. Nun gehen wir weg von den Geowissenschaften hin zur Biologie. Und zwar beginnen wir mit einem zoologischen Beispiel. 17. Der Hase wiederkäut doch. Unter den Tieren, die in 3. Mose 11 erwähnt werden, die gegessen bzw. nicht gegessen werden dürfen, heißt es in Vers 4, nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden. Vers 6, den Hasen, denn er wiederkäut, aber ihr habt keine gespaltenen Hufe, unrein soll er euch sein. Nun, man hat bis in die heutige Zeit immer wieder dieses Beispiel angeführt, um zu zeigen, wie die Bibel irrt in naturkundlichen Dingen. Denn Hasen sind ja keine Wiederkäuer. Und man kann Hasen schlachten und man wird nie vier Mägen entdecken. Das kann man beliebig oft wiederholen. Hat also mit Philosophie und Spekulation nichts zu tun. Das sind Fakten, man findet keine vier Magen. Aber der Hase wiederkäut eben doch. Und zwar hat man diese spezielle Art des Wiederkäuens erst 1882 zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben, damals in einer französischen Tierärztezeitschrift. Und noch heute gibt es Leute, die immer noch mit dem Beispiel kommen, um die Bibel zu diskreditieren. Also eine Lehrerin von einem meiner Kinder hat das ihren Schülern beigebracht, sieht mal, was die Bibel da sagt, was doch überhaupt nicht den Tatsachen entspricht. Und nun, es ist eine Tatsache, dass Hasen und Kaninchen kennen die Kekotrophie. Das heißt, sie fressen etwas und geben dann grüne Böhnchen heraus. Hinten. Ganz normal. Aber eben nicht braun, grün. Und die werden nochmals gefressen. Meistens werden sie gerade direkt am After abgenommen. Und sie tun es nachts, dann, wenn normalerweise auch Wissenschaftler schlafen. Ja, wir brauchen den Schlaf. Der ist gesund. Sie fressen das noch einmal und holen dabei ganz wichtige Dinge aus der Nahrung heraus beim zweiten Durchgang, zum Beispiel Vitamin B auch. Und dann kommen die berühmten braunen und ungeliebten Kügelchen. Man hat Hasen an dieser Art des Wiederkäuens gehindert. Nach 3 Wochen sind sie tot. Es ist also wirklich lebenswichtig, dass der Hase wiederkäut.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil des Themas Bibel und Wissenschaft.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.